Ja, Jesus wurde richtig groß gefeiert, nicht, als er nach Jerusalem einzog. Und alle hatten so ihre Hoffnung und Erwartung, dass Jesus kommt, dass er zu ihnen kommt, dass er in Jerusalem einzieht, der Stadt Gottes. Und sie haben gedacht, toll, er bei uns. Vielleicht denken wir das auch manchmal. Jesus soll einziehen. Und manchmal muss man weiterdenken und fragen, und was wird dieser Jesus bei dir machen? Kennst du ihn? Weißt du, was er bei dir machen will? Ich finde das spannend, weil wir haben so ein Bild. Das ist schon sozusagen ein bisschen geplant, was er alles machen sollte. Und es könnte sein, dass Jesus kommt und an einer ganz anderen Stelle anpacken will, die mir gar nicht so liegt oder schmeckt. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das kennt ihr, dieses Wort, Redewendung. Sie erinnert uns daran, dass Kinder nicht selten einiges von ihren Eltern auch mitbekommen. Das ist erlerntes Verhalten, vererbte Eigenschaften, äußerliches, innerliches, ganz verschieden. Heute wird man eher sprechen davon, dass jemand die gleiche DNA hat. Wir denken nicht so bildhaft, wir denken so wissenschaftlich manchmal. Aber es ist zu erkennen, wo jemand herkommt, ein Apfelkenner, der guckt einen Apfel und sieht den Baum. Der weiß, wie der Baum ist, wie der wächst, die Eigenschaften. Es geht um Zugehörigkeit. Der Apfel gehört zum Baum, zu diesem. Woran sind wir eigentlich als Christen zu erkennen? Woran sollten wir erkannt werden? Was soll mein Leben kennzeichnen? Und was schafft damit eine ganz lebendige, wichtige Zusammengehörigkeit? Mit Jesus verbunden sein, also Jesus bei mir. Darum geht es ja wohl an Palmsonntag. Da wird uns Jesus vorgestellt. Und auch in unserem Predigttext, den ich jetzt gleich lesen werde, in ganz knappen Worten eigentlich, wird beschrieben, wer der denn ist, der da kommt und dann bei mir reinkommt und was das möglicherweise für mich bedeuten könnte. Und dieser Text, den finde ich spannend, weil der eigentlich nicht nur von Weihnachten bis Ostern reicht, also Jesus komplett in seiner irdischen Existenz, könnte man sagen, sondern er sieht Jesus vor Weihnachten, wie er schon existiert in Gottes ewiger Herrlichkeit. In Gottes Gegenwart, in voller Macht. Und wie er heute und in Ewigkeit regiert, an der Rechten Gottes. All das sieht dieser Text, und das ist ja spannend, ganz auf Jesus sehen. Damit hat der Text also elementar was zu tun. Ganz auf Jesus sehen, den, der bei mir einziehen möchte. Oh ja, oh ja, er möchte es. Ich lese aus Philipper 2 die Verse 5 bis 11, ein Gemeindeschreiben, eine Gemeinde in Philippi von Paulus gegründet. Liebe Leute, die Paulus ganz tief unterstützt haben, zu ihnen standen. Ich vermute, das war gar keine riesige Gemeinde, ganz am Anfang jedenfalls war sie es wirklich nicht. Aber sie war eine hingegebene Gemeinde irgendwie. Und Paulus schreibt ihnen, Philipper 2, 5 bis 11. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tode am Kreuz. Und darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Die ganze Passionszeit hat eigentlich dieses Anliegen, Jesus ganz zu sehen. Nicht nur irgendwie vertieft am Kreuz und die schwere Last, Jesus ganz, sein ganzer Weg. Den Weg, den er für uns geht. Denn dieser Weg, der soll mein Leben prägen. Es soll zu meinem Weg werden. Merkt ihr was? Jesus, komm bei mir rein. Hoi. 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 Bin ich da wirklich für offen? Warum schreibt Paulus seiner Gemeinde in Philippi diese Zeilen? Weil er Angst hat, dass es in ihrem Miteinander ziemlich schwächelt. Weil er möchte, dass diese, ich vermute mal eben nicht sehr große Gemeinde, die auch opferbereit ist, dass sie ihren Zusammenhalt nicht verliert. Zu sehr scheint jeder nur von sich gesehen zu haben. Jeder sieht sich, jeder sieht seine Vorstellungen, jeder sieht seine Wünsche, jeder sieht seine Meinung, jeder sieht seine Idee, wie es sein muss, wie andere sein müssen und leben sollen. Und jeder sieht das, das ist ja der Zug der Zeit, in der wir leben. Und er ist auch in der Gemeinde. Wo sieht Paulus Hilfe? Das ist das, was ich mit sinnverwandt Leben versucht habe zu überschreiben. Natürlich ein bisschen holprig, nicht so gleich zugänglich. Sinnverwandt Leben. Das macht Sinn, sagen wir, und meinen, es führt zum Ziel. Das kommt mir nicht in Sinn, sagen wir. Und meinen, dass ich mich mit bestimmten Gedanken und Ideen eigentlich überhaupt nicht beschäftigen will. Also, dass sie fern von mir sind. Sinn ist wie ein innerer Motor. Wenn er fehlt, hast du weder Kraft noch Willen. Vor allen Dingen, wenn es schwierig wird. Wenn du sagst, ich sehe keinen Sinn da drin, dann lässt es bleiben. Wenn du sagst, das ist aber Sinn, dann gehst du einen Weg, der sogar äußerst schmerzhaft sein kann. Sinn ist mindestens Ziel und Antrieb und Leitschnur meines persönlichen Lebens. Paulus Paulus lässt seine Gemeinde oder uns sehen, Jesus. Was können wir da sehen, entdecken? Ein Vorbild? Einen sittlichen, moralischen Maßstab? Wohl eher nicht. Wir Menschen sind da nicht mal zu einer billigen Imitation fähig. Auch wir Christen wohl nicht. Billige Imitation. Ich war mal in der Türkei. So eine geführte Reise, wo man immer so einkaufen darf. Weil die so billig ist, dass die denken, dann können die auch ein bisschen Geld hier lassen und was ausgeben. Da waren wir mal mit einem Freund im Ledergeschäft und der hat sich da ein tolles Lederportemonnaie gekauft. Das sah richtig toll aus. Aber das war absolut Imitation. Das war schon nach weniger als einem Jahr zerflettert und kaputt. Wenn wir denken, Jesus Vorbild, machen wir es doch so wie er, werden wir nach einem Jahr, wenn wir ehrlich sind, feststellen, davon ist nichts. Nichts, was haltbar ist an mir. An das, was wir bei Jesus sehen, kann keiner von uns heranreichen. Niemals. Warum? Ich spreche so ganz im Allgemeinen. Diesen Sinn haben wir nicht, den er hat. Unser Stamm, um jetzt zurück zum Apfel zu kommen, steht woanders. Und daneben fällt auch unser Apfel runter. Unser Stammvater ist Adam. Der wollte nicht einfach Mensch sein, sondern fand es aufregend, gottgleich zu sein. Beim Menschen läuft es andersherum als hier bei Jesus. Das ist die DNA des ganzen Menschengeschlechtes. Sein wollen wie Gott. Ich sage, was gilt. Ich und meine Meinung, ich und meine Vorstellung. Also bitteschön, ich will ernst genommen werden. Und darum steht es an manchen Stellen auch um Gemeinschaft oft schlecht. Jesus ist anders. Das können wir sehen. Es gibt so einen Evangelisten, der kommt so aus der Ecke, wo Jobs herkommen, Westfalen, 19. Jahrhundert, Johann Heinrich Folkening, der hat mal drei große Ds für Christen und ihr Leben, was ihr Leben kennzeichnen soll, vorgestellt. Dienen, Dank, Demut. Die drei großen Ds. Dienen und Demut werden an Jesus sichtbar. Aber auch der Dank. Denn alles, was er tut, geschieht überhaupt nicht aus Zwang, sondern dankbar vor Gott. Und Gott ist es, dem allein durch das, was Jesus tut, zuletzt Anbetung und Dank wird. Das finden wir alles bei Jesus. Dienen, Dank, Demut. Niemand, niemand, niemand ist ihm gleich. Niemand. Unser Mangel an Einheit, durchaus gibt es das, rührt daher, dass jeder sehr schnell in der Sorge erstickt, nicht Beachtung zu finden, die ihm zusteht. Dass jeder Angst hat, zu kurz zu kommen mit sich, seinen Ideen, seinen Meinungen und so weiter. Wir sind auf uns selbst bezogen. Und an dieser Stelle halten wir mit Klauen fest, was wir uns nicht streitig machen lassen wollen. So ganz im Hintergrund entdecken wir, Das Leben, was Jesus lebt, ist sowas von anders, aber es führt tatsächlich dazu, dass Erhöhung, Ehre, Anbetung Gottes, Herrlichkeit Gottes sichtbar werden. Wir schließen mal zurück, dass das, was wir leben, zur Erbärmlichkeit führt. Jesus lebt also anders. Er hat einen anderen Sinn. Jesus hat nicht irgendwie ein bisschen zurückgestellt, ein bisschen verzichtet. Er hat alles zurückgelassen, losgelassen, freiwillig. Er war nicht nur bereit, sich auf unsere Ebene zu begeben. Das schon wäre mehr als umwerfend, erschütternd, restlos, hinreißend. Jesus war bereit, den übelsten Tod zu schmecken, zu sterben. Sein Ziel war, uns zu retten und Gott die Ehre zurückzugeben und Gott zu ehren. Und aus diesem Sinn von Jesus entsteht größtmögliche Gemeinschaft. Die wird hier deutlich, indem Menschen Knie beugen und indem Menschen Gottes Herrlichkeit sehen und sagen, wow, dieser Gott, den ehren wir. Diesen Gott beten wir an. Das ist die größtmögliche Form von Gemeinschaft, Gott anzubeten. Gemeinsam. Unsere DNA ist krank. Das lässt Gott uns in Jesus sehen. Und er lässt uns sehen, was uns gesund macht. Demut. Das ist keine Schwäche. Und das ist nicht einfach machbar. Jemand hat mal die Demut als ein flüchtiges Wesen bezeichnet. Immer wo jemand sie hervorbringen will und sie im Spiegel bei sich selbst entdecken möchte, oder finden meint, ist sie schon weg. C.S. Lewis hat gesagt, die Demut ist vor sich selbst verborgen. Wo ein Mensch demütig lebt, hat er null Interesse, null Beweggründe, demütig zu sein. Null Idee oder Gedanken, dass irgendjemand sehen möchte, guck doch mal, wie demütig ich bin. Es interessiert nicht, das ist nicht in seinem Horizont, in keiner Weise. Wenn der Teufel uns zu Fall bringen will, uns Christen, die wir nun wissen, dass Jesus ja demütig ist, dann führt er uns dahin, dass wir uns dabei ertappen, dass wir vielleicht mal demütig waren. Das ist der beste Grund, uns auf die Nase zu legen. Wenn wir so schauen und denken, oh, eigentlich war ich doch auch gar nicht so wenig demütig. Bei Jesus ist diese Demut ganz, ganz anders zu sehen. Jesus ist kein Schauspieler und auch kein Held. Ihm geht es an keiner Stelle darum, sich zu feiern zu lassen oder einen Ruhm einzuheimsen, auch keinen Nachruhm in dem Sinn. Er will Gottes Ehre. Er will Gottes Willen erfüllen. Er will Menschen zu Gott führen. Das ist alles, was ihn bewegt. Das ist sein tiefster Sinn. Bei uns selbst finden wir Demut nicht bei uns selbst. Hört auf, euch um Demut in diesem Sinn zu bemühen. Aus euch werdet ihr nicht demütig. Ich auch nicht, natürlich. Sie ist ein Hauch und dann verflogen. Das, was wir auf die Beine stellen. Jonathan Edwards war ein großer Missionar in Nordamerika Erweckungsprediger im 18. Jahrhundert und meines Erachtens Menschenkenner. Er hat charakterisiert, was in uns eigentlich dieser Demut total entgegensteht. Vielleicht soll man da ein bisschen hinhören und merken erstmal, ja, erstmal Kapitulation. Ich bin das wohl nicht. Ich persönlich bin hier mit einer vollen Breitseite bedient. Ihr wisst, was das ist. Früher ein Schiff, wenn die so nebeneinander mit ihren Kanonen standen und dann krachten da alle Kanonen in die Flanke des Schiffs rein. Das ist die volle Breitseite. Jonathan Edwards, was steht dir entgegen? Ein Getriebensein. Menschen, die immer irgendwo dabei sind, es kann nicht reichen. Es muss noch besser sein. Ich weiß nicht, wo es das alles gibt. Vielleicht auch bei Hausfrauen. Ich weiß es nicht, auch bei Hausmännern und so. Es muss noch besser sein. Getrieben. Bitterkeit. Da ist einer, der ist immer im Kampfmodus. Er kann alles und jeden kritisieren. Volltreffer. Eigenwilligkeit und Sturheit. Ich habe recht. Ich habe eigentlich immer recht. Ich muss euch ehrlich sagen, manchmal sage ich sowas Ähnliches zu meiner Frau. So ähnlich, ein bisschen netter verpackt. Ich kenne keine Zweifel an dem, wie ich so meine Meinung habe. Oder Selbstbezüglichkeit. Es dreht sich alles um mich. Ich sehe nur auf das Meine. Alles darüber hinaus, was ich dann noch auch betreibe, an vielleicht Nettigkeit und freundlicher Aufmerksamkeit, hat die Tendenz zu einer frommen Selbstbefriedigung. Keiner von uns kann Demut machen, die Jesus lebt und ganz und gar verkörpert. Und doch liegt gerade in ihr das, was uns gesund macht. Aber Paulus sagt uns, darum, sieh auf Jesus. Sieh ihn immer wieder und immer tiefer an. Verbinde dich mit Jesus. Sieh alles, was er für dich tat. Das ist das, was dich heil werden lässt. Schau diesen Jesus an. Nimm das ernst, was er tut. Beschäftige dich mit ihm. Komm zu ihm. Dazu sind wir eingeladen in der Passionszeit. Das ist unser Auftrag, unsere Aufgabe. Auch wenn unser Apfel von einem alten Adamsstamm gefallen ist und nichts anderes bringen kann als das, was unser Stammvater bewirkte, Jesus selbst bringt die Wende. Er schickt neue Verwandtschaftsverhältnisse, sinnverwandt. Und damit meine ich im Nachsinnen, ansehen, aufnehmen, hängen an dem, was Jesus tut. Sinnverwandt. Und Sinneswandel, Sinnesänderung. Jesus schafft das. Jesus bewirkt das, wo ich ihm begegne, wo ich auf ihn sehe. Da sage ich, jawohl, ich bin es nicht, du bist es. Aber bitte nimm mich hinein in deine Herrlichkeit, in deine Kraft, in deine Macht, in deine Autorität. Nimm das auch auf mein Leben hinein. Ich möchte, dass du mich verwandelst. Jesus zieht mich zu sich. Jesus erinnert mich dann in meinem Umgang mit anderen an das, was er für mich tat, wie er mir begegnet ist. Das allein kann etwas ändern. Im Sehen auf Jesus, im Ausgerichtetsein auf ihn, mit der Einsicht und dem Verlangen, dass mein Sinn geändert werden muss, beginnt etwas, geschieht etwas. Das ist die Hoffnung von Paulus. Darum schreibt er der Gemeinde diesen Text. Nochmal, es ist was anderes, was ganz anderes als unser Versuch, Demut herzustellen. Der ist immer zum Scheitern verurteilt. Und dann nimmt Gott den gefallenen Apfel und hängt ihn an den neuen Stamm, an Jesus. Da ist eine neue DNA. Und dann, und nur dann, beginnt etwas vielleicht sogar und unbedingt sogar unbemerkt für mich, wie eine Art Nebenprodukt. Die Demut in meinem Leben Raum zu gewinnen. Merkt ihr was? Demut kann nur so kommen, dass wir es nicht waren, dass wir es nicht sind, dass wir es nicht machen, weil alles andere Schauspielerei ist. Demut kann nur so kommen, dass Jesus in uns Gestalt gewinnt. Das mache ich doch nicht, oder? Kann ich das machen? Ich kann mich ihm zuwenden. Ich kann sagen, Jesus, jawohl, du kennst mich, du kennst meine Schuld, du kennst meine ganzen Armseligkeiten, du kennst das alles, was nicht hinhaut. Aber bitte, bitte, handle an mir und meinem Leben. Lass deine Kraft in meinem Leben deutlich werden. Ich möchte bereit sein. Ich möchte auch Sinnesänderung von dir. Ich erbitte Sinnesänderung. Und dann, und das ist die Hoffnung von Paulus, kann Gemeinschaft wachsen, die in das einmündet, was da zum Schluss so super groß wird. Das soll dann auch in unserem Lebensstück groß werden. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihn dem Namen gegeben, über alle Namen. Es geht nicht um unseren Namen, um Jesus. Dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das wäre stark, wenn wir das so laut und, sag ich mal, unverschämt laut sagen könnten. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Jesus handelt. Jesus schafft etwas. Dafür danken wir ihn und loben ihn. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir. Du bist gerecht und heilig und gut. Und du wendest dich nicht von uns ab, sondern du kommst in unser armes Leben, um uns hineinzunehmen in deine Heiligkeit durch Jesus Christus. Um uns hineinzunehmen in diese Demut, die wir dort finden. Du möchtest, dass das in unserem Leben wächst. Du wünschst dir das und du wirst es uns geben und schenken, wenn wir uns darauf vertiefen und darauf ausrichten, auf das, was Jesus getan hat und dass er der Friede ist und dass er die Veränderung, die nötig ist, um diese Welt zu retten, dass er allein diese Veränderung wirkt und schafft und bei uns beginnen muss und immer wieder auch bei mir. Wir loben und preisen deinen Namen und beten dich an. Durch Jesus Christus. Amen.